Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir wollen über eure Sporterlebnisse reden, über das, was euch 20 Jahre später noch nicht loslässt, worüber ihr noch euren Enkeln erzählen wollt. Heute gehen wir ins Jahr 1989 zurück. Das Jahr 1989, ins Jahr der Wende, ins Jahr des letzten Jahres der Teilung von Deutschland. Jeder weiß, was er am 9.11. bei der Maueröffnung gemacht hat. Ich spreche gleich mit dem Rüdiger über den 25. Mai 1989, weil er weiß genau, was er an dem Tag gemacht hat. Bis gleich.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Bei mir habe ich heute den Rüdiger. Hallo Rüdiger.
Hallo Andreas.
Rüdiger, wir haben eben, oder beziehungsweise ich habe eben schon darüber gesprochen, dass wir ins Jahr 1989 zurückgehen, dem Jahr, als die Wende über Deutschland kam und in dem Jahr, als der 9.11. die Maueröffnung bedeutete. Du möchtest gerne auch ins Jahr 1989 zurückgehen, möchtest über den Mai 89 erzählen. Worüber möchtest du reden?
Ich bin Fan des 1. FC Köln und in den 80er Jahren war dieser Club noch ein großer Club und ich habe halt in Erinnerung das Spiel meines Lebens, das war 1. FC Köln gegen Bayern München. Ich kann das ja auch schon vorwegnehmen, das ging verloren, aber da war so ein Vorgeplänkel mit Christoph Daum als Trainer des 1. FC Köln und Jupp Heynckes als Trainer vom FC Bayern München. Jedenfalls war das der 31. Spieltag und der 1. FC Köln war 2 Punkte hinter dem Bayern, ja, zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es halt das Heimspiel an einem Donnerstag, worüber ich gerne reden möchte.
Sehr schön. Über diese ganze Vorgeschichte reden wir gleich noch, vor allen Dingen auch über eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung. Seit wann bist du denn FC-Fan? Ich meine, ich würde jetzt gerne sagen, herzliches Beileid, dass du FC-Fan bist, aber ich bin ähnlich, als HSV-Fan bin ich ähnlich veranlagt.
Ja, da bist du ja auch gebeutelt.
Ich bin gebeutelt, genau. Und deswegen will ich auch gar nicht darüber lästern. Seit wann bist du?
Aber ihr seid noch der Dino.
Ja,
und,
ja.
Und das können wir nicht mehr sagen. Wir sind jetzt mehr der VfL Bochum geworden, so die Fahrstuhlmannschaft. Aber ich bin Fan seit 76, ja, so circa. Das liegt einfach daran, weil ich in Köln groß geworden bin und da war man einfach FC-Fan und hauptsächlich war es natürlich auch mein Vater, der schon von klein auf auch erster FC Köln-Fan war.
Ja, was war dein erstes?
Und, so bin ich halt dazugekommen und dann war ja auch die große Zeit 78 mit der Meisterschaft. Da war ich noch auf den Schultern meines Vaters am Geißbockheim und habe die Meisterfeier miterlebt und so. Und so einmal FC, immer FC. Ja.
Was war das erste Spiel, was du im Stadion gesehen hast?
Das war, jetzt will ich nicht lügen, da war ich schon älter, das war 79, da war ich 9 Jahre gegen Nottingham Forest im Europapokal.
Traum.
Ja.
Sein erstes Spiel.
Leider verloren.
Aber trotzdem, sein erstes Spiel mit dem Europapokalspiel zu feiern?
Ja, war ausverkauft, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch ganz genau darüber, dass ich habe ja überlegt, ob ich nicht das Spiel nehmen soll, weil das war Halbfinale Pokal der Landesmeister.
Ja.
Und das kennst du als HSV-Fan ja auch gegen Nottingham, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, habt ihr gewonnen oder verloren?
Nein, wir haben auch verloren.
Ja, wir haben in Nottingham ziemlich gut ausgesehen und hatten dann halt das Heimspiel. Und ich weiß noch, um es kurz zu machen, genau den Tag, weil da habe ich auch einen Hund bekommen an dem Tag. Das weiß ich, meinen ersten Hund.
Ich bin an Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg von einem Hund gebissen worden, aber das ist eine andere Geschichte. Damals war der 1. FC Köln ja noch eine Fußballmacht in Deutschland, du hast es schon angesprochen. Wie war das so? Hat man das als Fußballfan damals wirklich gefeiert? Ist man da so ein bisschen, also man ist ja schon mit breiter Brust durch die Gegend gelaufen als FC-Fan. Damals konnte man noch dem großen FC Bayern noch Paroli bieten. Wie geht man denn heute so mit dem Ruhm der vergangenen Tage um?
Das ist ja das Problem lange Zeit gewesen vom FC, dass man sich halt auf diesen Ruhm hat ausruhen lassen oder man immer drauf verwiesen hat. Wir sind ja der große erste FC Köln. Komischerweise hat der FC ja heute noch im Ausland einen großen Stellenwert, sagt man. Also ich bin ja Deutscher, ich weiß das nicht so genau. Ja. Aber was zum Beispiel jetzt ganz aktuell auch der Peter Stöger gesagt hat, der aktuelle Trainer, dass der FC in Österreich halt auch noch hohes Ansehen hat, obwohl die eine Fahrschule Mannschaft geworden sind. Als Fan, aus Fansicht war das damals natürlich normal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Erfolgsfan geworden bin. Ich weiß allerdings nicht, ob ich erst FC Köln Fan geworden wäre, wenn die jetzt in der dritten Liga gespielt hätten, die es ja damals noch gar nicht gab. Ja. Aber also es war schon in den 70er, Anfang 80er Jahre normal, dass der FC auf jeden Fall um Titel mitspielen konnte.
Naja, ja.
Und da hatte man natürlich FC und da war auch eine heiße Diskussion auch in den Schulen mit Borussia Mönchengladbach und so, weil die ja in den 70ern alles gerissen haben. Die waren ja eigentlich bis Mitte der 70er der große Konkurrent der Bayern.
Ihr hattet eine Mannschaft, die man von denen man Fan sein konnte damals, ne? Engels.
Das waren ja nur
Köln. Engels, ja, Schumacher, Littbarski, wie sie alle hießen.
Richtig, ne? Richtig. Und und die ganze Abwehr, also jetzt in den 70er Jahren waren es ja wirklich fast nur Kölner. Wir hatten zwar den ersten Japaner auch in den Reihen mit Okudera, aber ansonsten waren das ausschließlich Jungs aus der Kölner Umgebung und damit konnte man sich wirklich identifizieren. Das ist ja mit heute gar nicht mehr vergleichbar. Ja.
Tony Woodcock, über den Namen musste ich damals schon kichern, allerdings damals dachte ich noch, das wäre Holzhahn und darum, ich musste über den Holzhahn schon lachen.
Ne? Ja, ist richtig.
Ist auch,
aber guter
Stuhl. Ist auch egal. Rüdiger, wir unterhalten uns gleich über eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung. Wir hören uns gleich wieder.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Ich spreche immer noch mit dem Rüdiger. Rüdiger, das Spiel 1989, der 25. Mai, es war schon aufgrund der Tabellensituation ein Spitzenspiel und es ging um die Meisterschaft. Zusätzlich angeheizt wurde es von Christoph Daum, der damals ein absolutes Großmaul war. Man kann es, glaube ich, so absolut so sagen, oder? In den Wochen vorher hatte er Jupp Heynckes als Schlaftablette bezeichnet. Er hatte ihn auf jeden Fall in übelster Form ist er ihn angegangen und das war nicht so die ganz feine Art, oder?
Als FC-Fan fanden wir das alle sehr cool, ja? Muss ich jetzt mal gestehen. Man darf ja auch nicht vergessen, Jupp Heynckes war zu der Zeit als Trainer nicht der so große, wie er heute natürlich ist, ne? Also, und er hat sich auch charakterlich schwer geändert. Bei diesem Sportstudio, bei dem Sportstudio-Interview, das heißt, glaube ich, Bernd Heller
gefühlt. Bernd Heller war damals. Es genau, ja.
Genau, genau. Und eigentlich wollte das Sportstudio nur den Christoph Daum und den Jupp Heynckes einladen. Yeah. Und weil kurz zuvor war meiner Ansicht nach dem Bayern 3 im Radio schon ein Schlagabtausch zwischen dem Herrn Daum und dem Herrn Hoeneß. Und da hat der Daum Oberwasser gehabt, auch in der Bevölkerung. Mhm. Und das konnte der Hoeneß damals nicht auf sich sitzen lassen und hat dann im Sportstudio gesagt, ich möchte gerne mit Jupp Heynckes ins Sportstudio. Daraufhin hat der Daum gesagt, ja okay, dann kann der Uli mitkommen, aber ich nehme dann den Udo Lattek mit. Der war damals Sportdirektor beim 1. FC Köln.
Genau.
Und so sah dann die 4 mit Bernd Heller dort und ich als Fan war natürlich pro Christoph Daum, wobei ein paar Sachen wirklich unter der Gürtellinie waren, aber so Sachen wie Jupp Heynckes hat die Aura einer Schlaftablette oder so, das war halt angehalten. Das ist, wie gesagt, damals war alles ein bisschen anders als heute.
Also ich hab schon davon gesprochen, es war eine Sternstunde der deutschen Fernsehunterhaltung und ich glaube, eine der Sternstunden des aktuellen Sportstudios. Das ist ja, heute ist es ja doch eher seicht geworden, das Sportstudio. Aber ich habe mir das jetzt nochmal in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich es mir nochmal angeguckt und ich fand ja auch, dass Bernd Heller es geradezu grandios moderiert hat, weil er die Leute hat auch reden lassen und hat auch poltern lassen. Und was mir aufgefallen ist, Udo Lattek hat kaum geredet. Immer wenn er geredet hat, das fand ich super, hat er genauso geredet wie jetzt zuletzt im Doppelpass, als ich früher noch Trainer war. Jupp Heynckes hat auch kaum etwas gesagt und der ganze Schlagabtausch war wirklich zwischen Daum und Hoeneß.
Richtig. Und Uli Hoeneß kam da ja wirklich auch mit einem Blätterwald am Papieren ja. an, was Daum alles gesagt haben soll. Aber da fand ich wirklich, auch in dieser Sendung hat der Christoph Daum, auch wenn man ihn nicht mag oder so, hat er sich nicht schlecht verkauft. Also es gibt nicht viele Menschen, die sich mit dem Uli Hoeneß so öffentlich anlegen.
Ja, also das war tatsächlich, Christoph Daum ist relativ cool geblieben. Er hat sich die Vorwürfe angehört. Uli Hoeneß hatte das vorgelesen. Hier, das hast du in den Zeitung zuletzt gesagt. Und dann sagte er zu jeder Schlagzeile, ja, ist richtig, habe ich gesagt. Ja, habe ich gesagt.
Ja, richtig, da stehe ich auch zu, hat er gesagt.
Und dann gab es dieses eine mit der Gehirnwindung, wo er sagte, dass da eine Gehirnwindung mal wieder angesprungen ist bei Jupp Heynckes. Und da hat er dann zurückgerudert oder hat gesagt, dann habe ich nicht gesagt und es gibt eine Gegendarstellung.
So. Genau.
Es fielen so legendäre Zitate wie, lieber Christoph, das da drüber über dir ist ein Ball und kein Heiligenschein. Es war tatsächlich eine sehr, sehr angeheizte Atmosphäre. Ich habe dann so, als ich mir den Ausschnitt angeguckt habe, mal so angehört, wie denn das Publikum so drauf war, aber das war relativ verteilt in seiner Zustimmung für sowohl Daum als auch Heynckes, oder?
Da habe ich zum Beispiel wieder eine subjektive Wahrnehmung. Ja. Ich hatte das Gefühl, da waren mehr pro Christoph Daum beziehungsweise pro 1. FC Köln. Was eigentlich ja auch sinnig erscheint, da die Bayern ja die großen Bayern sind und jeder Club, der gegen die Bayern mal die Chance hat, Meister zu werden, der Außenseiter hat ja meist die Sympathien. Ja. Und ich glaube, ich hatte das, ich habe es mir jetzt im Vorlauf der Sendung nicht mehr angeguckt, aber ich habe das halt so in Erinnerung, dass Christoph Daum da schon ganz gut ankam. Kann auch sein, dass Samstag FC-Fans extra angereist sind dafür. Aber wenn du das natürlich gesehen hast und du meinst, das wäre 50-50 gewesen, kann auch gut
sein. Es kann auch sein, dass es da ein einzelner Pöbler war, der besonders laut war für pro FC Bayern. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es etwas so halbwegs ausgeglichen war. Die Stimmung in der Bevölkerung vor dem Spiel, die war aber klar pro FC, oder?
Ja, das ist ja das, was ich sage. Sobald man gegen die Bayern spielt, sind 80% der Deutschen irgendwie pro dem Außenseiter. Und da hatte der FC natürlich ein paar Fans auch dazu gewonnen, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Die haben ja, der FC hat in der Saison speziell auch einen guten Fußball gespielt.
Ja. Auf den guten Fußball beziehungsweise das Spiel, da kommen wir gleich zu sprechen. Du hattest Karten für das Spiel.
Ja, richtig. Also ich war ja noch ein junger Mann. Das war, ich habe sogar Vorabi gemacht zu dem Zeitpunkt, weil 1990 habe ich dann Abitur gemacht. Mhm. Und ich hatte Karten und zwar mit meinem damaligen besten Freund, dem Peter Ahrens, und der mit mir auch Abitur gemacht hat, und seinem Vater, der Gladbach-Fan war, und meinem Vater. Wir sind zu viert quasi auf Stehplatz Mitte gewesen.
Ja. Wann setzte die Aufregung vor diesem Spiel ein?
Oh, die war ja schon also das kann man sich nicht vorstellen. Also ich bin ja eh so ein Sub-Liga, wissen die Leute ja auch, die mich kennen. Ich gehe auch teilweise aus dem Stadion raus, weil ich es nicht mehr ertragen kann und so. Und die Aufregung bei uns, also jetzt gerade bei der Jugend, also beim Peter und bei mir, die war schon vor dem, als der FC gegen Hannover noch den Ausgleich geschossen hat im Spiel davor, was ja enorm wichtig war. Und das war ziemlich kurz vor Schluss haben die noch einen Ausgleich. Die haben 2-2, genau, die haben 2-2 gespielt. Und da hat es eigentlich schon begonnen, weil dann waren wir heiß. Nur nicht verlieren in Hannover und dann die Bayern wegzwiebeln. Ja. Also wir waren sehr heiß.
Über den 25. Mai 1989 und das Spiel und die Enttäuschung danach, beziehungsweise alles, was drumherum war, darüber reden wir gleich noch.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Ich rede mit dem Rüdiger über den 25. Mai 89, das Spiel 1. FC Köln gegen Bayern München. Rüdiger, es hatte, wie wir vorhin schon besprochen hatten, es hatte sehr, sehr viel Getöse vor dem Spiel gegeben. Der 25. Mai 89 war ein Donnerstag. Es war damals noch so, dass RTL Plus das Spiel übertragen hat, live übertragen hat. Und die Mannschaften waren abends dann auf dem Feld. Und wenn ich einmal gerade die Aufstellung vorlesen darf von Köln und von Bayern, jedem Köln-Fan treibt es wahrscheinlich auch heute noch die Tränen in die Augen. Köln spielte mit Ilgner, Paul Steiner, Gielchen, Kohler, Hessler, Morten Olsen, Littbarski, Rahn, Görz, Thomas Alofs und Paulsen im Sturm. Die Bayern setzten dagegen Aumann, Augenthaler, Grahammer, Pflügler, Nachtwey, Reuter, Thon, Flick, Kögel, Wohlfahrt und Wegmann. Das Who is Who des damaligen deutschen Fußballs.
Wahnsinn. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Auch, also es fällt ja auch auf, dass die Bayern, die haben nicht einen Ausländer drin gehabt.
Ja. Die hatten damals tatsächlich eine Mannschaft komplett mit deutschen Spielern. Jean-Marie Pfaff war ja gegangen und hatte an Aumann den Platz überlassen. Ja. Augenthaler damals in seiner absoluten Hochzeit als Libero der Bayern-Mannschaft. Und dagegen dann solche Leute wie Paul Steiner, der WM-Tourist, ein Jahr später. Nein, Entschuldigung, kein WM-Tourist. Nein.
Kohler. Naja, er ist auf jeden Fall Weltmeister geworden.
Aber Kohler, Hessler, Morten Olsen, Littbarski, Paulsen, Thomas Alofs, das war dann schon eine gute Mannschaft, die der Daum da entgegensetzte, ne?
Ja, war also richtig gut. Und Hessler, ich glaube, war auch die letzte Saison vom Thomas Hessler. Da ist ja sein Stern total aufgegangen in der Saison. Er wurde ja dann verkauft nach, ich glaube, Juventus Turin, wo der SFC Köln bis heute, glaube ich, noch nicht weiß, wo die Kohle ist. Aber ist wirklich so. Fragen die eingefleischten FC-Fans fragen heute noch, wo sind denn die Hessler-Millionen? War auf jeden Fall eine super Mannschaft. Auch mit, also die Innenverteidigung mit Kohler und Paul Steiner. Schon stark. Ja. Da kann man nachempfinden, warum man FC-Fan wurde. Oder Flemming Paulsen. Das war ja ein Superstürmer, der dann später zu Borussia Dortmund gegangen ist. Ist, glaube ich, ein Sportinvalide.
Ja, genau.
Der hat auch, jetzt kann sein, dass ich mich verhaspel. Im Jahr davor oder im Jahr danach gab es ein 4:0 zu Hause gegen die Bayern, wo ich auch war. Was auch ein starkes Spiel war. Und da hat Flemming Paulsen 2 Traumtore geschossen. Das wollte ich nur nochmal erwähnen.
Schön war's. Die Ausgangssituation war, am 30. Spieltag hatte Köln in der 88. Minute gegen Hannover das 2:2 geschossen. Wie gesagt, einen ganz wichtigen Punkt geholt. Thomas Alofs hatte da getroffen, das hattest du eben schon mal angesprochen. Die Bayern hatten gegen St. Pauli 2:1 gewonnen am Spieltag vorher und führten dann mit 2 Punkten vor dem Spieltag. Köln war aber seit 17 Spielen ungeschlagen. Und wenn man eine von Christoph Daum trainierte Mannschaft ist und 17 Spiele lang nicht verliert, dann passt man mit dem Selbstvertrauen durch keine Tür, oder?
Richtig. Also ich glaube, ganz Köln war sich auch sicher, dass das Spiel auf jeden Fall gewonnen wird. Und ich glaube auch, das Torverhältnis war relativ eng beieinander. Ja, ja. Es gab ja noch nicht die 3-Punkte-Regelung damals. Genau. Und also in Köln, man merkt das auch. Und das Müngersdorfer Stadion, das alte Müngersdorfer Stadion, war ja auch knüppelvoll. Das war ja schon Wochen vorher ausverkauft, als sich das schon anbahnte, dass das Spiel eigentlich um die deutsche Meisterschaft ist.
Ja, also man wusste, wenn die Bayern gewinnen, sind sie mit 4 Punkten Vorsprung. Damals, wie gesagt, noch mit der 2-Punkte-Regel. Das wäre dann so gut wie gegessen. Wenn die Kölner gewinnen, wäre die Meisterschaft nochmal richtig spannend gewesen. Das Restprogramm von beiden war ungefähr gleich schwer oder leicht. Die Kölner hatten danach noch die Stuttgarter Kickers, St. Pauli und Mannheim. Die Bayern hatten damals noch Uerdingen, Nürnberg und Bochum. Also man konnte sagen, dass das, wenn Köln das Spiel gewonnen hätte, wäre es auf der Zielgerade dann entschieden worden.
Und wahrscheinlich dann auch durchs Torverhältnis.
Ja,
Also sind wir alle davon ausgegangen.
Kommen wir zum Spiel. Es ging nicht wirklich gut los, oder?
Nein, es ist so lange her, also da muss ich mich jetzt entschuldigen, ich kann nicht die ganzen 90 Minuten, ich kann das nur aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus beschreiben. Es ging gar nicht gut los und irgendwie hatte ich von Anfang an, das ist meistens so, wenn ich zum ersten FC Köln live gehe, ist wirklich so, spielt der Gegner meist überirdisch gut. Das war auch beim HSV so, als ich das letzte Mal im Volksparkstadion war, ist ja nicht mehr Volksparkstadion. Aber dort hatte ich auch das Gefühl, die Bayern hatten alles im Griff und dann hat ja der Wohlfahrt auch das 1:0 gemacht.
Ja, also.
Und erst dann ist der FC ein bisschen aufgewacht. Also wenn man das Spiel, wie gesagt, das ist jetzt nur aus der Erinnerung, ich habe mir das Spiel nicht mehr angeguckt und so. Ich stand auf Stehplatz Mitte mit den 3 Kompagnons, also meinem Vater, dem Vater meines Freundes und meinem Freund. Und ich habe halt dieses Bild im Auge, weil wir ziemlich mittig auch zum Spiel waren. Und ich war halt hyper aufgeregt und ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe auch oft nach unten geguckt. Aber die Bayern haben schon das Spiel dominiert.
Ja. Und es gab aber dann noch Hoffnung. Thomas Alofs glich dann das 0:1 durch Wohlfahrt aus. Und
ja, das war natürlich das war, da sind Centerlasten von meiner Schulter, von meiner kleinen, schmächtigen Schulter gefallen. Ja. Und das Tor war auch gar nicht so schlecht. Aber es war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, war es nicht verdient. Also das 1-1 zur Halbzeit, das ging ja dann auch 1-1 in die Halbzeit, das war nicht unbedingt verdient. Das war zu dem Zeitpunkt aber den meisten egal.
Wollte ich gerade sagen, das ist dem gemeinen Fußballfan noch relativ egal, ob das Tor der eigenen Mannschaft verdient oder unverdient ist, oder?
Und dann ist man halt auch durch das 1-1, wurde, das weiß ich auch noch, wurde man dann an der Würstchenbude auch euphorisch und man merkte so, wie alle Kölner dann aufatmen und sagen, jetzt packen sie es, die Jungs und so. Ja, ja, so war das. Aber
wenn man mit einem 1-1 in die Halbzeit geht, dann hat man ja schon, man rechnet ja, gerade auch bei so einer Tabellenkonstellation. Hättet ihr auch mit einem Unentschieden leben können oder?
Schwierig, weil du hast ja das Restprogramm eben vorgelesen und das war ja relativ identisch und man konnte zu dem Zeitpunkt nicht davon ausgehen, dass die Bayern da irgendwo Punkte liegen lassen würden. Mhm. Und deswegen, also ein Sieg war schon Pflicht, so war auf jeden Fall der Tenor. Ja.
Und dann ging es in die zweite Halbzeit und dann ist es relativ lange 1-1 geblieben.
Richtig. Es wurde dann ein bisschen mehr, weil hätte man auch den Eindruck haben können, die Bayern sind mit diesem Unentschieden zufrieden. Also die hatten alles im Griff, haben im Mittelfeld hin und her geschoben. Soweit ich weiß, hatten die aber trotz allem auch die besseren Torchancen, wenn es mal zu einer kam. Ja.
Die Nervosität größer mit jedem
Ja, logisch. Ja, das kann doch jeder Fußballfan nachempfinden. Wenn man unbedingt gewinnen will und das gerade gegen die Bayern und das bei so einem großen Spiel, wo man sich so nachgesehnt hatte, dann will man den Ball auch ins Tor brüllen. Und es war auch enorm laut, obwohl es halt noch das alte Mimmerstorfer war mit der Radrennbahn rumherum und so. Aschlaufbahn. Mhm. Ne? Und trotz allem war da so eine Wahnsinnsstimmung und also ist kaum zu beschreiben. Als FC-Fan ist das nicht zu beschreiben. Also das sind Gefühle.
Das sind Gefühle, wo man nicht
die neuen FC-Fans kann. Gar nicht ja. mehr. Und das war so schön und man hätte sich so gefreut. Aber wie gesagt, es sollte ja leider nicht sein, weil es einen Stürmer namens Roland Wohlfahrt gibt.
Ich wollte noch gerade darauf zu sprechen kommen. Die Einwechslung von Christoph Daum, man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. Er brachte in der 67. brachte er Falco Götz, damals Stürmer, für Gielchen. Richtig. Und er brachte in der 80. dann noch Ralf Sturm für Kohler. Also er hat ja wirklich alles nach vorne geschmissen.
Er hat alles nach vorne geschmissen. Aber
und dann kam die 85. Minute und das 2-1 durch Wohlfahrt nach Vorarbeit von Kögel.
Ja, und dann war es vorbei. Ja. Und dann hatte ich das erste Mal, schon zu dem Zeitpunkt beim 2-1, das war das erste Spiel, ungelogen, und ich war 18 Jahre alt, dass ich Tränen in den Augen hatte. Das ist Wahnsinn. Ich habe da wirklich gelitten.
Und das 3-1 fiel dann auch noch kurz
am Schluss. Ja, das war dann.
Auch nochmal durch Wohlfahrt.
Ja, der hat uns das Genick gebrochen. Und da sind viele auch schon rausgegangen. Also das 3-1 haben nicht mehr die ganzen 58.000 oder wie 60.000, wie viel es war, haben nicht mehr mitbekommen. Und eigentlich sind wir, mein Vater ist so ein Stadiongänger, der auch gerne, wenn ein Spielstand schon klar ist, dass er dann 10 Minuten vorher nach Hause geht. Mhm. Aber selbst bei diesem Spiel ist er bis zum Schluss geblieben mit mir.
Ja. Wie war die Stimmung dann nach dem Spiel?
Ja, völlig... Also die FC-Fans, also bei mir persönlich war sie natürlich, wie gesagt, ich war noch jung, ich habe bis heute ja den FC im Herzen und für mich war es eine Katastrophe. Ich habe die Bayern gehasst, ich konnte auch den Uli Hoeneß, durch das Vorgeplänkel mit Daum und Hoeneß und Jupp, ich habe den Jupp Heynckes gehasst, ich schwör's. Den mochte ich erst wieder seit seiner Saison mit Bayer Leverkusen. Ja. Jetzt vor ein paar Jahren. Da war er sich ja so ein bisschen, aber ich konnte sie nicht leiden. Ich kann die Bayern, zu dem Zeitpunkt habe ich sie gehasst. Ja.
Die Meisterschaft war dann direkt am nächsten Spieltag dann schon entschieden. Also die Kölner haben dann den nächsten Spieltag, haben sie dann auch noch verloren, sodass die Bayern dann beziehungsweise nur unentschieden gespielt und die Bayern haben dann gewonnen. Und somit war die Meisterschaft dann am 6.6. entschieden. Damals spielten die Kölner bei den Stuttgarter Kickers nur 0-0. Die Bayern hatten vorher Bayern 05 Uerdingen mit 5-0 aus dem Stadion geschickt und damit war das Ding durch und die Bayern waren am drittletzten Spieltag Meister.
Das war aber, also da war auch, also ich zumindest, ich war da auch nicht mehr böse und das war auch abzusehen, weil die ganze Konzentration war auf dieses Endspiel gerichtet und ich bin auch davon überzeugt, hätte der FC dieses Spiel gegen die Bayern gewonnen, dann hätten sie auch die letzten drei Spiele gewonnen. Ja. Die haben ja am letzten Spieltag sogar gegen Waldhof Mannheim noch verloren, glaube ich.
Ja.
Kann das sein? Ja. Und wie gesagt, das war das Endspiel, da hat sich ganz Deutschland drauf fokussiert, nicht nur Köln. Und wenn man dann da verliert, dann ist es doch nur allzu menschlich, glaube ich, auch innerhalb einer Mannschaft, dass man down ist und dass man dann auch Punkte liegen lässt.
Ja, definitiv.
Also da war ich nicht mehr böse. Also das Spiel war's und das Spiel bleibt in der Erinnerung und auch durch das Vorgeplänkel und es war furchtbar. Eigentlich, jetzt wo wir so reden, weiß ich gar nicht, warum ich so ein Negativspiel mir ausgesucht habe. Es gibt doch auch schöne Sachen über den ersten FC Köln.
Ja, naja. Definitiv. Jetzt nicht die letzten 15 Jahre, aber wir sprechen uns gleich nochmal wieder. Wir rekapitulieren dann noch das Jahr danach, beziehungsweise die Zeit danach des ersten FC Köln. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Die Stunde mit Rüdiger und dem FC nähert sich jetzt dem Ende entgegen. Rüdiger, ihr seid im nächsten Jahr nach dem zweiten Platz, nach dieser glorreichen Saison mit diesem Höhepunkt, dem Spiel gegen die Bayern und dem Sportstudio davor, ihr habt auch nächstes Jahr nicht locker gelassen und seid auch nochmal Vizemeister geworden. Hatte man denn da auch immer noch das Gefühl, Mensch, dass wir werden auch noch ein paar Jahre weiterhin die Hauptkonkurrenten von den Bayern bleiben?
Das Gefühl musste man ja haben. Ich meine, zweimal hintereinander Vizemeister mit einer Mannschaft, die sich sehen lassen konnte. Da war man als FC-Fan schon so dabei zu sagen, wir sind die Hauptkonkurrenten der Bayern, auch über Jahre hinaus. Nur wir wussten ja nicht, was wir damals für einen Vorstand hatten und der dann quasi das ganze Konstrukt zum Kippen brachte. Ja,
du sprichst es gerade an, Dietmar Azinger-Bolten war damals der Präsident und der hat dann während der WM 1990 hat er Christoph Daum entlassen.
Ja, genau so war es. Während der WM und kein Mensch wusste genau warum. Und wie gesagt, zweimal hintereinander Vizemeister, hat die Mannschaft eigentlich auch nach Europa gebracht und halt zu einer anständigen Mannschaft wieder geformt. Und ganz Köln wusste nicht, das stand auch plötzlich in der Zeitung und Daum ist entlassen. Und während der WM und keiner wusste warum.
Und ich meine, wenn man den Kölner Boulevard so ein bisschen kennt, da hat es auch nicht gerauscht im Blätterwälder wahrscheinlich, ne?
Ja, klar. Also wer Express, Kölner Express kennt, Stadtanzeiger und wie sie alle heißen, da ging es natürlich zur Sache. Und da wurde auch kein heiles Blatt an dem Azinger-Bolten gelassen und so. Und irgendwie hat sich die Stimmung da auch aufgebauscht. Also jetzt aus meiner Erinnerung. Und ich hatte dann sowieso einen Hals auch dann durch, man hört natürlich dann auch von seinen Eltern, von seinem Vater, der FC-Fan ist und so, wie der dann immer motzt. Und das habe ich halt alles noch in Erinnerung. Und deswegen, man weiß ja auch nicht, wie gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich das heute schon gesagt habe, wo diese Hässler-Millionen geblieben sind. Ja. Und deswegen hat er jetzt nicht den größten Stand bei den FC-Fans.
Ja. Ich habe es dir schon in meiner Vorbesprechung gesagt, ich würde den ersten FC Köln so ein bisschen gerne als Wendeverlierer darstellen, weil 1990 war dann tatsächlich die letzte Saison oder 89-90, in dem die Kölner dann wirklich noch dazugehörten. Danach ging es ja dann stetig abwärts, bis zum heutigen Tag, wo es dann jetzt in der zweiten Liga mit dem Peter Stöger geendet ist. Ein guter Freund von mir ist auch FC-Fan, der mag so gar nicht mehr über Köln reden. Ist die Liebe denn ein bisschen erkaltet oder ist sie nach wie vor da? Also gehst du noch regelmäßig ins Stadion?
Ich wohne ja in Berlin mittlerweile. Ja. Und ich kompensiere mein Fantum jetzt durch eine Fanpage, die da fc.com heißt, wo wir uns zusammengeschlossen haben und über den ersten FC Köln schreiben. Ich bin selten im Stadion, ich sag mal 2-3 Mal vielleicht im Jahr. Ja. komme halt auch beruflich bedingt nicht unbedingt dahin. Aber ich bin mit Leib und Seele dabei und es ist ja auch so, je weiter man von der Heimat weg ist, von seinem Heimatverein, umso größer ist die Liebe. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwas erloschen ist bei mir. Es flammt stärker denn je.
Ehrlich?
Ja.
Auch.
Ich hatte wirklich mal eine Phase, das war dann die Zeit Ende der 90er mit Toni Polster und wie sie alle heißen, wo ich mich ein bisschen abgewendet habe vom 1. FC Köln, weil ich dann auch irgendwann mussten sie absteigen. Das war für mich glasklar, wenn die so weitermachen. Wenn ich mir die Mannschaft von damals an, wenn ich die Mannschaftsaufstellung da sehe, da, das musste irgendwann schief gehen. Und komischerweise erst mit dem Gang in die zweite Liga, damals beim ersten Abstieg, bin ich so richtig wieder dem Verein zugewandt. Seitdem bin ich auch Mitglied.
Ja, das muss ich gerade noch die Anekdote erzählen von diesem Freund, der Köln-Fan ist. Dessen Vater ist auch Köln-Fan und die haben dann mal bei irgendeinem Hallenturnier, da hatten sie vorher Revas Avelace verpflichtet. Und Revas Avelace hatte in diesen Hallenturnieren bis hin zum Hallenmasters alles in Grund und Boden geschossen. Und da kam der Vater von meinem Kumpel, kam dann rein und sagte, Mensch, hier, Avelace und Polster, das wird ein Traum, du. Revas Avelace hat dann, glaube ich, ein Tor, maximal zwei Tore geschossen und ist völlig in der Versenkung verschwunden.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch sowieso das Phänomen des 1. FC Köln. Die Spieler, die diese holen, die haben vorher alles reingenetzt und dann kommen sie ans Geißbockheim und dann treffen sie nichts mehr. Das ist aber doch ähnlich wie, hattet ihr nicht jetzt auch so einen Stürmer, der Hamburger, der Hamburger SV hatte doch auch den schwedischen Stürmer jetzt zum Beispiel. Der hat doch auch überall getroffen. Und dann kauft der Hamburger SV den für viel Geld und dann.
Wen meinst du jetzt? Niklas Kindwall?
Nee, jetzt hier. Wie heißt er denn?
Markus Berg.
Ach so. Ja, Markus Berg, das große Talent. Und das war doch dann auch. Aber so ähnlich hat der FC über Jahre, da gibt es noch andere Namen.
Ja.
Also, die irgendwie. Wir haben, als die Mauer eröffnet wurde, hat die ganze Bundesrepublik, die ganzen Bundesligisten haben die Ex-DDR aufgekauft mit großen Talenten. Da wurden echt gute Spieler. Und was holt der FC? Rico Steinmann. Hallo. Das war auch ein Schuss in den Ofen. Ja. Aber lassen wir das.
man könnte tatsächlich stundenlang über den 1. FC Köln berichten, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Anekdoten. Rüdiger, die Stunde ist jetzt schon wieder rum. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht,
diese
Sendung zu machen. Wie gesagt, Rüdiger, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, den Zuhörern hat diese Stunde genauso viel Spaß gemacht wie uns jetzt gerade beim Aufnehmen. Wenn ihr das Spiel eures Lebens, wenn ihr von eurem Spiel des Lebens berichten wollt, schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio. Wir hören sie uns gerne an. Wir reden gerne mit euch darüber. Traut euch, schreibt uns an. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.